Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute, da raschelt Adam in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Adam, welches Thema und vor allem welchen Gast hast du uns denn mitgebracht?
Ja, hallo Cora, vielen Dank. Ich habe heute tatsächlich das Thema Kiffen bzw. Cannabiskonsum. Wir wollen das heute nicht nur aus der lustigen Perspektive, sondern vielleicht aus der ernsthaften Perspektive einmal diskutieren. Und damit wir auch jemanden haben, der sich damit auskennt, habe ich heute Frau Dr. Silvester mitgebracht, Chefärztin der Fachklinik Nettetal und Suchtmedizinerin.
Ja, herzlich willkommen, Frau Silvester.
Ja, vielen Dank.
Es gibt ja derzeit eine Diskussion eben über Cannabis und über die Legalisierung von Cannabis. Adam, das war höchstwahrscheinlich so ein bisschen die Intention, da mal das Thema sich genauer anzuschauen, was?
Ja, das vor allem, wir wissen ja nicht, wann es kommt, beziehungsweise wie es dann wirklich konkret kommt. Das ist ja noch aktuell etwas unsicher. Mich hat es tatsächlich eher interessiert, weil ich mich natürlich auch mit der Studienlage beschäftigt habe vorher und ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten da gesehen habe, wo ich gesagt habe, aus persönlicher Erfahrung, aus dem Umfeld oder sowas, würde ich tatsächlich sagen, die Zahlen sind diskutabel. Was haben die geschrieben? Glaube ich, 3 Millionen Menschen hätten das in Deutschland mal ausprobiert im Laufe ihres Lebens in der Capri-Studie. Puh, da würde ich sagen, die Dunkelziffer wäre noch höher, wenn ich mir so die Uni-Zeit angucke, welche Kommilitonen ich da von ihren Erfahrungen gesprochen haben. Und ich bin einfach mal gespannt, dass man vielleicht die Zahlen auch einfach von einer Expertin mal heute hört, die damit wirklich tagtäglich Berührungspunkte hat.
Also die Zahlen sind auch von dem, was wir wissen, höher, aber die Dunkelziffer ist hoch. Es ist halt illegal und dementsprechend outet sich ja keiner. Man muss aber diese Zahlen ja auch einbetten in ein Umfeld. Und wenn wir uns die Zahlen vom Alkohol angucken würden, dann wären die ja nochmal viermal höher. Und das muss man, glaube ich, immer in Relation setzen, auch bei der Diskussion um die Legalisierung. Also ich bin jemand, der sagt, die Legalisierung, da liegt eine riesengroße Chance drin, weil wir entkriminalisieren, weil dann plötzlich Menschen sagen dürfen, ich kiffe und dann können wir, glaube ich, besser aufklären oder das ist zumindest mein Wunsch, dass das gelingt.
Vielleicht können wir uns erstmal die Substanz an sich anschauen, also Cannabis. Es gibt ja eine gewünschte Wirkung, sonst würde man das ja nicht nehmen. Was ist denn die gewünschte Wirkung beim Konsum von Cannabis auf Körper und Psyche?
Also gewünschte Wirkungen sind ein Rauschzustand, dass ich mich so ein bisschen wie in einer rosaroten Welt fühle, dass ich keine Schmerzen spüre, dass Übelkeit verschwindet und dass ich mich insgesamt leichter fühle, als ich das normalerweise im üblichen Leben tue. Und der Rausch ist zwar anders als beim Alkohol, aber ich glaube, viele Menschen kennen halt, wie das ist, wenn man mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder ein Glas auch Korn trinkt, ne, dann kriegt man so eine gewisse Leichtigkeit, die man sonst im Alltag nicht unbedingt hat.
Das ist der gewünschte Effekt, der ja auch mittlerweile eingesetzt wird zu medizinischen Zwecken.
Richtig, wir dürfen ja Cannabis zu medizinischen Zwecken einsetzen und das machen wir insbesondere bei schwer kranken Menschen mit Schmerzerkrankungen, mit Tumorerkrankungen. Aber in den USA zum Beispiel ist Cannabis auch zugelassen für die Schwangerschaftsübelkeit. Da wird es da auch eingesetzt. Das ist ein heikles Thema, weil man inzwischen weiß, dass das auch Bedeutung haben kann für das heranwachsende Kind. Deswegen hoffe ich, das wird man in Deutschland niemals so machen, weil die Gefahr ist zu groß, dass da Folgeschäden entstehen. Aber funktionieren tut das wunderbar.
Das wäre also die Chance, die dahinter steckt, also die medizinische Chance, die Chance eben auch Aufklärung zu leisten, was denn eben ein problematischer Konsum ist. Und sprechen wir da doch mal drüber, der regelmäßige nicht medizinische Konsum, der ist wirklich als problematisch auch einzustufen erstmal.
Der ist als problematisch einzustufen und der ist vor allen Dingen zurzeit auch als problematisch einzustufen, weil natürlich es gibt einen riesengroßen Schwarzmarkt und am Ende wissen die Leute gar nicht, was sie konsumieren und die geraten zum Teil in eine Gewöhnung und Abhängigkeit, weil sie mit viel stärkeren Stoffen zu tun haben, als das normalerweise, sage ich mal, bei den normalen Pflanzen der Fall wäre. Da haben wir insbesondere noch die sogenannten synthetischen Cannabinoide, die dann da drauf gesprüht werden und die auch zum Teil andere Wirkungen haben. Das erzählen einem die User durchaus auch. Ich habe sofort gemerkt, da war noch irgendwas Chemisches dabei.
Was ist denn da dann das direkte Problem? Also was kann dadurch passieren direkt?
Das Problem ist, dass das viel schneller zu Vergiftungserscheinungen führt. Und wir wissen aus den Zahlen auch von Notaufnahmen, dass das zunehmend ein Problem ist bei Notfällen im Kindes- und Jugendalter. Da sind ganz viele Vergiftungen, wirklich Vergiftungen mit Cannabis dabei.
Wie äußert sich das? Ja.
Die Leute kriegen Kreislaufprobleme, die verlieren völlig den Bezug zur Realität, können sich nicht mehr auf den Beinen halten, ne, denen kann übel sein, ne, die kriegen Schweißausbrüche, Angstzustände. Das hört nach ungefähr 8 Stunden wieder auf, ungefähr so lange ist so ein Rausch von Cannabis, ist aber eine ziemliche Variation zwischen, ich sag mal, 6 bis 12 Stunden. Danach können die auch wieder nach Hause gehen, aber das ist schon auch ein sehr bedrohlicher und sehr belastender Zustand.
Ich habe mal damals einen sehr guten Freund gehabt, der das Thema auch sehr stark übertrieben hat, wo ich dann auch ein bisschen die Hilflosigkeit der Eltern auch gemerkt habe, ne? Weil das waren irgendwie natürlich waren andere Probleme dann auch, entsprechend dann auch familiär vielleicht dort. Aber wo ich dann mal runtergegangen zu den Eltern und gefragt habe, wissen Sie eigentlich, was Ihr Sohn da oben macht? So auch als Jugendlicher, wo ich gedacht habe, das ist zu krass, einfach wie er das konsumiert. Und die Eltern haben einfach gesagt, wir wissen nicht, was wir da machen können. Und das ist mir damals nicht so stark aufgefallen, aber jetzt im Rückblick, wo ich sage, das ist echt eine Thematik, wo man dann nicht weiß, wie man helfen kann. Ne? Vor allem, wenn das legalisiert wird, was mache ich damit? Also ab 18 soll das ja gelten, richtig?
Ab 18 soll es legalisiert werden, dann haben wir ja nochmal einen Step bis 21, wo die Mengen nochmal ein bisschen niedriger sind als die, die dann zugelassen sind für die Erwachsenen. Der Vorteil an der Legalisierung ist, glaube ich, dass ich bessere Chancen habe, auf das Hilfesystem hinzuweisen, was wir ja eigentlich schon haben. Wir haben in Deutschland ein gut ausgebildetes Suchthilfesystem. Und das geht, dazu gehören Beratungsstellen und Fachambulanzen, dazu gehören Kliniken, sowohl für die akute Entgiftung oder den Rausch, als auch eben für eine längerfristige Therapie. Das sind die Rehabilitationskliniken. Wir haben Selbsthilfegruppen. Also wir haben eigentlich ein richtig gutes System. Und in diesem System kommen aber im Verhältnis zu wenige Menschen an. Ja, weil Sucht, und das ist mit das größte Problem, Sucht ist immer so noch so eine Erkrankung, wo viele denken, das ist alles selbst verschuldet und da muss man sich nur zusammenreißen und dann geht das wieder, aber so ist das leider nicht.
Vielleicht können wir gleich einmal ganz konkrete Schritte besprechen, aus welcher Perspektive man wie helfen kann. Was ich vorher noch mal ganz wichtig finde zu klären ist, diese ausprobierende Altersklasse, sage ich mal, Jugendliche, vielleicht sogar noch fast in Richtung Kinder hin. Das ist schon eine sehr gefährdete Gruppe, auch wo Cannabis einfach anders wirkt. Das muss man mal deutlich sagen.
Das ist eine sehr gefährdete Gruppe. Die sind ja, also gerade die Pubertierenden, die sind ja noch mittendrin in der Hirnentwicklung und in der Pubertät, ich sage das immer so ein bisschen flapsig, löst sich das Gehirn einmal so ein Stück auf. Da gehen ganz viele Verbindungen verloren und setzen sich neu zusammen. Und wenn in der Phase ein Stoff von außen kommt, dann setzen sich da plötzlich Verbindungen zusammen, die keiner haben will. Das größte Problem ist wirklich, dass die Leute hinterher nicht mehr gut lernen können, weil die sich nichts merken können oder die Dinge nicht behalten, sich schlechter konzentrieren können. Oder dass sie wirklich auch Psychosen bekommen. Das heißt, sie verlieren völlig den Bezug zur Realität. Leben dann in einer eigenen Welt, hören möglicherweise Stimmen, können sich mit Gott unterhalten. Aber das ist natürlich für einen jungen Menschen, der eigentlich so an der Schwelle steht, jetzt sein Leben eigenständig in die Hand zu nehmen, ist das natürlich eine Katastrophe. Das müssen wir verhindern.
Ganz interessant ist, wenn man vorher recherchiert, dass man auch sagt, also die Capri-Studie jedenfalls, dass da bestimmte Gedächtnisleistungen ja auch wiederkehren, wenn man aber dann halt aufhört zu konsumieren später. Ne? Also wenn man das später konsumiert, dann sind die Ausfälle an Gedächtnis oder dann auch wieder umkehrbar.
Genau.
Aber bei Jugendlichen ist das dann aber nicht mehr so, oder?
Zumindest dauert das sehr, sehr lange. Also wenn man es von der medizinischen Seite her möglichst sicher machen wollte, dann dürfte man es tatsächlich erst ab 25 legalisieren, weil da wissen wir relativ gut, dass die Hirnentwicklung abgeschlossen ist. Aber das ist politisch nicht durchsetzbar.
Vielleicht können wir ganz kurz einmal in die Suchtambulanz reingucken. Welche Menschen haben Sie vor sich und wie können Sie denen helfen?
Also in die Suchtambulanz kommen Menschen, die dann schon ein Problem damit haben, die dann sagen, ich kann nicht mehr aufhören oder wenn ich aufhöre, dann fange ich an, unruhig zu werden und Schlafstörungen zu bekommen. Und gut, und aktuell haben die ja alle auch noch ein Problem mit der Illegalität. Das kann auch sein, dass sie sagen, so, ich bin jetzt schon auffällig geworden, ich habe meinen Führerschein verloren, all diese Dinge. Und wir haben ambulante Programme, wo man Stück für Stück lernt, wirklich ohne das Suchtmittel wieder zurechtzukommen. Und dazu gehört natürlich immer auch herauszubekommen, wofür stand das Suchtmittel eigentlich. Ne? Wenn wir etwas wegnehmen, dann entsteht da ja erstmal ein Loch auch. Und dieses Loch muss ich mit anderen sinnvollen Dingen füllen. Und dazu muss ein Betroffener oder eine Betroffene auch verstehen, so, was hat das denn eigentlich gefüllt? Da gibt es auch viele inzwischen gut wissenschaftlich evaluierte Programme, wie man da Stück für Stück immer weiter sozusagen Fähigkeiten Zeiten erreicht, dass man auch ohne den Stoff zum Beispiel zur Entspannung kommt oder es sich gut gehen lassen kann oder solche Dinge. Und das Ganze wird natürlich auch kontrolliert. Also das geht nicht anders. Man muss zwischendurch auch kontrollieren, so bleiben die Leute wirklich abstinent, ne, weil die Rückfallgefährdung ist einfach erstmal auch gerade am Anfang relativ hoch.
Mhm. Wie kommen denn eigentlich die Menschen dann in die Suchtberatung? Über Angehörige, kommen sie von selbst oder?
Häufig sind es Angehörige, die sich erstmal melden und es gibt auch Angebote für Angehörige auch in den Suchtberatungsstellen. Manchmal sind es auch die Hausärzte. Da gibt es inzwischen mehr Kenntnis darüber. Und manchmal sind es aber auch die Betroffenen selber oder eben, wenn das, sage ich mal, junge Erwachsene sind, dann kann das auch durchaus sein, dass ein Arbeitgeber die schickt und sagt, du gehst da jetzt mal hin.
Ah ja, das wäre jetzt, glaube ich, nochmal ganz interessant, abschließend zu klären, was könnte man denn jetzt letztlich machen aus verschiedenen Perspektiven, wenn man merkt, okay, da gibt es jemanden, der hat Probleme mit dem Konsum. Also als Angehöriger beispielsweise, wenn ich merke, mein Partner hat Probleme mit dem Konsum, was kann ich machen?
Das Erste wäre für mich immer, den Betroffenen selber anzusprechen. Mhm. Also, dass man erstmal sozusagen innerhalb des Systems auch miteinander redet. Mhm. Ne? Manchmal, das kann ja sehr entlastend sein, wenn ich sage, ich mache mir Sorgen, du bist so verändert, ne? Nimmst du da irgendwas? Das könnte sein, dass man damit sozusagen den Fuß in der Tür hat und dass man dann auch gemeinsam schauen kann, so an wen wenden wir uns. Und die erste Anlaufstelle wäre dann entweder tatsächlich ein Hausarzt oder dann auch erstmal die Suchtberatungsstelle. Mhm. Aber man muss natürlich klären, und das ist wichtig, deswegen ist der Hausarzt da durchaus auch wichtig, gibt's oder kennt der oder die Betroffene schon sowas wie Entzugserscheinungen? Weil das, ne, dann muss man ja auch abwägen. So, kann man das medizinisch verantworten, dass man das trotzdem zu Hause macht? Oder müsste man jemanden kurzfristig zumindest in die Klinik aufnehmen, damit der da geschützt und sicher ist?
Also vorstellen, ins Gespräch gehen ist natürlich total sinnvoll, aber wie kriege ich den Menschen denn auch überzeugt, davon vielleicht mal mitzukommen? Ich glaube, das ist das größte Hindernis, einmal einzusehen, dass man vielleicht auch ein Problem hat. Wie kriege ich den Menschen denn dafür begeistert? Ich würde das falsche Wort vielleicht, aber wie kriege ich den dann...
Also wenn der Mensch selber nicht will, ist es schwierig. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist dann tatsächlich in seinem Handeln konsequent zu bleiben. Also die Eltern, die immer sagen, und wenn du das jetzt weitermachst, dann setze ich dich vor die Tür und es nie tun. So bitter das ist und so grausam das ist. Aber die werden natürlich irgendwann nicht mehr für voll genommen und dann gibt es überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Wenn ich aber sage so und bis da und dahin und mehr geht mit mir nicht und dann musst du selber weiterkommen, dann ist das oft schon ein Grund. Also es geht nach meiner Erfahrung, wenn es um Sucht geht, oft nicht ganz um auch einen gewissen Druck. Deswegen finde ich diese Programme von den Arbeitgebern, die dann irgendwann sagen so und sie gehen jetzt in die Beratungsstelle und sie machen da jetzt erstmal 5 Beratungstermine und das weisen sie mir bitte auch nach, weil ich ja auch eine Verantwortung trage. Ich finde die sinnvoll und wichtig, weil die Motivation wirklich zu erarbeiten, dass jemand auch selber sagt, ja Mann, die haben ja alle recht und ich muss ja was ändern, das gehört ja uns Fachleuten dann, das ist ja unsere Aufgabe, das dann zu tun. Mhm. Also wir haben viele Menschen, die kommen, die eher, ich sag mal, geschickt sind im weitesten Sinne und wo unsere Aufgabe ist, zu sagen, so, aber ne, es gibt negative Konsequenzen und jetzt reden wir mal darüber und wofür wird es sich denn lohnen, ne, das Ganze nochmal zu verändern.
Schauen wir vielleicht abschließend noch einmal kurz in den Betrieb rein. Was kann ich denn als beispielsweise Kollegin, Kollege oder Führungskraft machen, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der hat Probleme mit dem Konsum?
Also immer ansprechen und dann ist ja die Frage, in welcher Rolle bin ich? Wenn ich der Kollege bin und ne, dann kann ich erst den Betreffenden oder die Betreffende ansprechen und wenn ich merke, ich komme da nicht weiter, würde ich immer an meinen nächsten Vorgesetzten gehen, weil das ist ja, da trägt man ja auch eine Verantwortung und je nachdem, wie ausgeprägt das ist und was für ein Arbeitsplatz das auch ist, ich sag mal krass gesagt mit Maschinen oder irgendwie Bewegung von Fahrzeugen oder sonst was, können da ja schnell auch Gefahren, nicht nur für die eigene Person, sondern auch für andere draus entstehen. Das heißt, da ist schon auch eine hohe Verantwortung, die dahinter steckt. Die Vorgesetzten, wie gesagt, die haben entweder möglicherweise sogar Ansprechpartner oder Programme im Betrieb oder verweisen dann auch an die Suchtberatungsstellen und gegebenenfalls auch an die Kliniken.
Adam, was gibt es bei Hellmann für Hilfen?
Ja, ich glaube, dass Führungskräfte, Mitarbeiter und auch Kollegen sich dann tatsächlich, wenn sie sich noch nicht ganz trauen, das persönlich anzusprechen, sondern vielleicht ein Coaching brauchen, auch immer die Impulsberaterinnen bei uns ansprechen können. Das sind externe Mitarbeiterinnen, die dann wirklich auch für alle Fragen der psychischen Gesundheit oder auch Sucht zur Verfügung stehen und sich ja auch einfach mal erstmal das Herz auch so schütten, einmal zu sagen, Mensch, das ist die Situation aktuell, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil das sind auch Menschen, die sind einfach auch geübt. Ja, mhm. Die können dann einfach auch mal so ein Vorgehen mal vorschlagen oder sich vielleicht auch erstmal zuhören, die richtigen Impulse setzen. Und man kann theoretisch auch dort vor Ort sich mit den Personen austauschen, persönlich, telefonisch oder per Mail. Ne, so hat man den ersten persönlichen Kontakt schon mal. Also auch als derjenige, der da auch betroffen ist.
Mhm. Ja. Frau Silvester, vielen Dank, dass Sie da waren und uns einen kurzen Einblick gegeben haben, auch in die ganze Diskussion gerade über die Chancen, über die Risiken gesprochen haben. Und damit, liebe Hellmann Family, solltet ihr weitere Fragen dazu haben, dann meldet euch gerne bei Adam. Und natürlich findet ihr auch Informationen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter bzga.de. Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns unter snacktüte@hellmann.com. Snacktüte wie immer mit UE. Und das war's auch schon von Hellmann bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein, dann bringt Anja euch einen Ideensnack für Veränderung mit. Bis dahin alles Gute. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.